ist klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Irgendwie bin ich schon vollkommen in Weihnachtsstimmung. Ich grüße euch alle und vor allen Dingen ich grüße dich, liebe Doro. Wie sieht es bei dir aus? Weihnachtsstimmung schon da oder noch nicht?
Guten Morgen, lieber Axel. Wir können es ja sagen, es ist relativ früh am Freitagmorgen, taufrisch wieder der Podcast.
Ja. Verbrennt euch nicht, so heiß ist der.
Also Weihnachtsstimmung, nee, ich bin so, komme so langsam in Vorweihnachtsstimmung.
Ja,
aber
schon.
Ich ja, schon. Geht schon auch los. Ich auch. Aber bloß der Punkt ist, wenn du mich jetzt sehen würdest oder wenn ihr mich jetzt sehen würdest, das wäre, also ich komme aus Hamburg gerade, ich erzähle gleich davon, wir hatten ein großes Konzertprojekt zusammen mit dem Ensemble Resonanz und ich sitze jetzt hier und nehme auf, Axel, und habe so Eyepatches unter den Augen.
Oh Gott.
Ja, weißt du, so Dinger gegen so Tränensäcke. Und das ist heute so bitter nötig.
Was war denn gestern los? War das,
Entschuldigung. Nee, gestern gar nicht mehr, aber am Mittwochabend, das war ein langer Abend.
Okay, verstehe.
Und irgendwie, also ich merk's.
Man hört es deiner Stimme nicht an. Taufrisch wie immer. Ja, taufrisch. Ah, nee, aber ich bin schon so in so einer, ich weiß nicht, irgendwie dieses Jahr, es ist alles so voll, dieses Jahr war so verrückt, alles ist aus den Fugen. Man merkt so langsam, dass es echt, alle kriegen so ein bisschen Panik. Gerade wenn wir, reden wir auch nachher drüber, Sparmaßnahmen in Berlin, das wird so richtig, richtig fett ernst. Und irgendwie sehne ich mich jetzt mal so nach 2 Wochen, einfach nur Familie, einfach nur so Cocooning, ein bisschen Musik hören, ein bisschen, da freue ich mich schon drauf. Genau.
Total, geht mir auch so. Und dann können wir ja gleich, wenn wir schon bei Weihnachtsterminen sind, vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben, wie lange wir hier noch on air sind, bevor Weihnachten, bevor ihr euch dann auch mit
uns über Weihnachten lassen wir euch mal alleine, das ist ganz schön.
Ja, wir kommen erst
im neuen Jahr wieder, genau.
Genau,
wann ist ein Update letzte? Machen wir doch. Ein Update nächste Woche und da ist tatsächlich unser Thema auch Weihnachten, Weihnachtsmusik, Kirche, Bedeutung.
Das hast du durcheinander geworfen. Nächste Woche
ist
das Thema.
Genau, ein Thema, genau, da eben mit Weihnachten. Und dann haben wir noch ein Update im Dezember und dann machen wir eine etwas längere Weihnachtspause, weil wir ja einfach es so gemütlich haben wollen. Und wann sind wir wieder da? Anfang Januar.
Ich würde sagen, Mitte Januar ist das, ne? Hat man gesagt. Ich
glaube, am 17. Noch, Januar. Genau, abonniert uns einfach, ja, und dann verpasst ihr eh keine Folge. So einfach ist das. Also, Anfang Januar sind wir wieder da. Genau. So, Doro, lass uns über Themen sprechen.
Genau,
Wo warst du in Hamburg, meine Perle? Was hast du da gemacht?
Also, du weißt ja, wie sehr ich Hamburg mag und diese ganze Stadt. Und
Hamburg mag dich.
Ja, ich glaube auch. Und es gibt einige Hamburger und Hamburgerinnen, die ich auch sehr gerne mag und die mich auch mögen. Nein, aber wir waren dieses Mal in der Elbphilharmonie. Also wir heißt die Les Mohn Stiftung. Mhm. Und zwar haben wir in der Elbphilharmonie zusammen mit dem Ensemble Resonanz, dem Residenzorchester der Elbphilharmonie, ein Projekt gefördert. Und nicht nur gefördert, sondern waren da Kooperationspartner sozusagen. Und um es kurz zu machen, das Projekt hieß Eroica. Es wurde die Eroica gespielt, die Beethovens dritte. Wo es natürlich Beethoven, der Soundtrack zu Europa, daher kommt jetzt auch schon ein bisschen das Namensspiel. Okay. Ich meine, die Entstehung Europas hat ja Beethoven musikalisch begleitet, mehr oder weniger. Mhm. Und steht ja auch heute noch für diese Werte der Aufklärung und die Ideale von damals. Und das haben wir zusammengespannt, beziehungsweise ist das Konzept mit dem Ensemble Resonanz ausgearbeitet worden, mit Clemens Thomas, mit einem Bericht einer Journalistin, die auf der Sea-Watch 3 vor 5 Jahren 3 Wochen mitgefahren ist und einfach einen Erlebnisbericht hatte und also im Grunde an Europas Außengrenzen unterwegs war und diesen Abgleich zwischen diesen hehren Idealen und tollen Werten von damals und wie ist es eigentlich heute.
Okay.
Und das hat Jasmin Tabat dabei, die ganz toll, also ihr kennt sie alle, aber sie ist wirklich wahnsinnig toll, sie hat toll gelesen, eine großartige Schauspielerin, hat zwischen den Sätzen oder es wurde so musikalisch ein bisschen aufgebrochen, hat sie Teile oder immer wieder diese Geschichte gelesen.
Mhm. Okay.
Und dann gab es eine Pause. Man muss sagen, das Orchester hat großartig gespielt, wirklich fantastisch. Riccardo Minasi hat dirigiert. Okay. Italienische Dirigent, der schon viel mit dem Ensemble gemacht hat. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen italienischen Beethoven gehört. Okay. Wirklich nicht. Also es war wirklich echt...
Eroica, ciao, bello, eroica, sì.
Andiamo.
Ja.
Und es war aber toll. Also es war richtig toll, okay. Sehr, sehr, sehr lebendig und also sehr intensiv. Und nach der Pause gab es ein Gesprächsformat, was wir mitentwickelt und eben auch mit gefördert haben, mit auf der Bühne.
Mhm.
Wie so eine kleine Talkrunde zum Thema europäische Werte, zum Thema die Grenzen, was sind die Grenzen des Konzertformats, gehört das hierhin? Und das Publikum konnte sehr aktiv mitmachen mit Mentimeter, das ist so ein digitales Tool, ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ja,
oder ob,
ja.
Ja, genau, also da kann man auf seinem Handy direkt Fragen beantworten, Fragen stellen, irgendwelche Dinge ordnen und also kann da aktiv mitmachen und das wird dann in Live-Geschwindigkeit sozusagen da auf einen Screen abgebildet. Und das war auch gut, aber es war fast ein bisschen zu viel alles so. Also nach diesem super intensiven Erlebnis. Und interessant war aber, dass sehr viele Leute geblieben sind nach der Pause. Also wir hatten ein ausverkauftes Haus fürs Konzert und es waren doch einige hundert sind dann noch danach geblieben, am Mittwochabend muss man sagen. Und haben da auch nicht nur über Mentimeter, sondern auch live sehr, sehr... rege mitdiskutiert. Also okay. Das war echt eine schöne Erfahrung. Dann wurde da teilweise reingerufen und vielleicht nur um einfach ein, zwei Schlaglichter zu sagen, was wir das Publikum gefragt haben. Ich meine, dass die unsere Experten und Expertinnen da auf dem Panel sozusagen, dass die alles gut machen, keine Frage. Aber interessant war, es wurde zum Beispiel gefragt, was suchen Sie im Konzert? Also was so möchten Sie? Ich glaube, die Wahlmöglichkeiten waren Schönheit, Kraft, Unterhaltung, Konfrontation oder Erschütterung. So. Und da wurde natürlich, wahrscheinlich wie du es auch erwartest, wurden sowas wie Unterhaltung, Schönheit und Kraft, die waren ganz weit oben. Und Konfrontation und Erschütterung am unteren Ende. Dann wurde gefragt, Europas Werte, was ist, sortieren Sie die Werte, die Ihnen wichtig sind? Und dann waren, Entschuldigung, also so Werte wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, also all das. Und die waren auch ganz oben und ganz unten waren Sicherheit und Wohlstand. Und dann hat einer der Panelisten, Max Czollek, bekannter Lyriker und Schriftsteller aus Berlin, der super war auch, und hat gesagt, ja, wir sehen das jetzt hier, aber das ist die Geschichte, die wir uns hier selbst erzählen. Die Wahlen werden entschieden über Sicherheit und Wohlstand, über die Themen. Und nicht über Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.
Liegt nach Amerika,
genau, und das war so interessant.
Ja,
exactly. Es war interessant, es war spannend, es war für den ganzen Abend, war das so ein bisschen overloaded, muss man sagen. Es waren fast zwei Veranstaltungen in einem. Aber was mich total gefreut hat, man hatte das Gefühl, man hat aus der Elbphilharmonie ein bisschen was anderes gemacht, als man das so bisher kannte. Und deswegen.
Das ist interessant, diese Formate, die gibt es auch immer mehr. Ne? Ich moderiere im Januar irgendwie in der Bodenseephilharmonie. Ja. Mit der Bodenseephilharmonie, da sind auch Politikerinnen und Politiker, auch Beethoven, auch, und wir reden aber zwischen den Sätzen und integrieren da auch die Musik sozusagen als Bedeutungselement. Aber genau, das scheint immer mehr zu kommen. Aber interessant ist dann schon auch, wenn die Leute sagen, ey, ja, schön alles, aber wir wollen doch eigentlich es schön haben, gerade im Konzert. Und das ist so eine Haltung, wo ich früher immer gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer gesagt, okay, diese ganze Kunst und unsere Welt, diese Kunst, die muss ja dazu da sein, damit wir die Welt reflektieren und das wollten doch Verdi, Wagner, Mozart und alle, dass wir darüber diskutieren. Und tatsächlich ist es so, wie eben, als ich angefangen habe, über Weihnachten zu reden, glaube ich, dass jetzt die Welt selber so voll ist und so kompliziert ist, dass man sieht und dass ich es inzwischen auch legitim finde, wenn man sagt, oh, ich möchte einfach mal ins Konzert, um einfach nur mal ich möchte jetzt einfach nur mal schön Beethoven hören. Ja, also etwa eine Haltung, die ich vor zwei Jahren, wo ich gesagt hätte, Leute, ey, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann guckt euch irgendwie Lindenstraße an. Aber inzwischen muss ich sagen, ich verstehe euch. Ich verstehe euch und manchmal geht es mir auch so. Ja?
Du kennst mich, du kennst meine Haltung. Wer mich hier regelmäßig oder wer unseren Podcast hier regelmäßig hört.
Du willst es immer nur schön haben, Doro.
Nein, das stimmt nicht.
Immer schön sein.
Das stimmt nicht. Doch, es stimmt. Aber nein, es stimmt auch nicht. Aber dass ich ja schon oft mich da, glaube ich, auf dünnes Eis begebe, auch gerade in unserer Bubble, wenn ich sage, mach doch mal das, was Musik kann oder betont, was Musik kann. Also dieses diese Schönheit und Kraft, die in der Musik liegt, da geht es ja nicht um seichte Unterhaltung wie, ich sag mal, Lindenstraße, obwohl ich früher auch sehr gerne Lindenstraße geguckt habe. Und auch heute mich immer freue, wenn ich so eine kleine Serie habe, die so mein Guilty Pleasure ist. Deswegen beneide ich übrigens auch Fußballfans, wenn die das ganze Jahr immer Bundesliga haben und sich jede Woche auf was freuen können. Und
ja, dann auch Escape, noch klar, natürlich.
Total. Ja. Und, ach so, da fällt mir noch was ein, das muss ich noch sagen. Wir hatten eine Frage noch, die war, sind Konzerthäuser, würden Sie sagen, Konzerthäuser sind essentieller, als Dialograum eine essentielle Stütze unserer Demokratie? Also das, was ja immer behauptet wird, ja?
Claudia Roth.
Und es war eine einfache Ja-Nein-Frage. So, was glaubst du, was da geantwortet wurde?
Naja, es hängt ja auch immer davon ab, wer zu so einem Konzert kommt, der denkt das schon. Ne? Also es hat ja auch, es war auch nicht repräsentativ mit der Bevölkerung. In der Bevölkerung würde ich sagen, die sagen, nö, nicht wirklich. An dem Abend war es wahrscheinlich 50-50.
Falsch. Auf eine Ja-Stimme kamen zwei Nein-Stimmen.
Wow, krass. Ja.
Also das war echt krass. Und das sind schon Leute, die da hingehen. Und dann hat ein Mann, der ist richtig wütend geworden, der hat reingerufen und hat gesagt, was ist denn das? Ist das hier eine Veranstaltung von Hamburg Marketing? Was soll das denn? Das Konzerthäuser mit der Demokratie und so. Also der war richtig...
tatsächlich auch das, genau, dieser Eskapismus, der will überhaupt nicht das Eindringen der Welt in die Konzerthäuser. Ich glaube ja, es gibt auch eine Mischform. Also ich glaube inzwischen immer mehr, dass es beides gibt. Ich glaube, dass das die Klugheit der Kultur ja tatsächlich in einer anderen Vermittlung und auch in einer unterhaltenden Vermittlung von Inhalten durchaus gehen kann. Ja, es ist ja auch so, dass eine Beethoven 3 hat halt auch einen Inhalt. Ja, und eine Meistersinger und ein Ring des Nibelungen und ein Troubadour und eine Entführung aus dem Serail, die haben halt auch alle Inhalt. Wir können ja nicht so tun, als wenn das gar keiner wäre. Ja, also ich finde, glaube, es muss sozusagen beides sein. Ich lese gerade ein Buch, Guilty Pleasure, ja, habe ich mir gekauft, diese letzte Folge, ich habe nie was davon gelesen, diese Radromane, also ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, das ist Babylon Berlin, das sind diese Bücher, dieser Kommissar fängt an in der Weimarer Republik und hört auf jetzt mit dem letzten 10. Roman, Rad heißt der, kurz vor der, oder in der Reichskristall- oder Reichsprogromnacht.
Wie schreibt man den Namen?
Rad, R-A-T-H.
Also ich kenne nur Thomas Rath, den Designer, da habe ich ein Kleid.
Nee, okay. Ja, und ich wollte nur sagen, das ist eigentlich ein Krimi, ja, und der hat 700 Seiten und den habe ich jetzt irgendwie in den letzten Tagen wirklich weggelesen und das ist ein total easy read, aber es entführt dich in eine Zeit nach der Machtergreifung und es gibt auch einen Kriminalfall, aber der ist schon mit Hitlerjugend und mit die Polizei ist umstrukturiert, es sind sozusagen schon die ganzen Nazis in den Behörden drinne, es gibt noch so einen subversiven Untergrund und das ist für mich also höchste Kunst von Mischung von wirklich wissendem Inhalt, der da als Grundlage dieses Romans ist und bester Unterhaltung und trotzdem wird dir danach schlecht. Also wenn ihr eine Weihnachtspausenlektüre braucht, Rat kann ich euch nur empfehlen. Und das ist für mich, und ich komme da deshalb drauf, weil ich finde, das kann die Musik eben auch schaffen. Sie muss wissend sein, sie muss informiert sein von den Leuten, die sie tun, aber dann kann sie natürlich und ist ihre große Kunst, und da stimme ich dir total zu, Doro, ist ihre große Kunst auf der Ebene der Sinnlichkeit mit uns zu kommunizieren. Ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Ja.
Finde ich total interessant. Aber du meinst jetzt die Bücher und nicht die Serie, oder könntest du das auch?
Nein, die Bücher. Das ist Volker Kutscher heißt der Autor. Volker Kutscher, Rat ist der 10. Roman aus dieser Babylon-Berlin-Reihe. Schnurz, aber also das ist für mich, lest es mal zu über Weihnachtsferien. Punkt. Fällt mir jetzt einfach nur ein, weil das für mich so eine schöne Form von Entertainment und trotzdem geschichtlicher Tiefe ist. Genau.
Wir können ja im nächsten Update, in dem letzten vor der Weihnachtspause, dann ja noch ein paar Buch- und Filmtipps für die Weihnachtszeit fürs Kokoning hier ein
unbedingt.
nicht einspielen. Oh Gott, ich bin heute irgendwie noch nicht so richtig wach. Ach so, und auf dem Podium wurde auch noch gesagt zum Thema Demokratie und Kultur. Hat dann jemand gesagt, ja, also Konzerthäuser oder Theaterhäuser sind keine Orte der Demokratie. Wird ja immer so getan, als würde da alles Mögliche verhandelt. Und dass es vielleicht am Maxim Gorki Theater in Berlin mal eine Zeit lang so war, aber dass sich inzwischen auch ein bisschen abgeflacht hat.
Wird sich jetzt noch mehr ändern, ja, durch neue.
Ja, genau. Ich habe auch gedacht, gutes Stichwort Berlin. Aber dann wurde gesagt, ja, nee, eigentlich sind Fußballstadien Orte der Demokratie, weil da alle Leute aus allen Schichten regelmäßig zusammenkommen und zusammen was erleben und so, ne? Und dann, gut, ich meine, das war dann so eine, ich sag mal, so ein Seitenstrang. Also darüber wurde nicht wirklich diskutiert. Aber ich fand den Aspekt ganz interessant.
Aber ich bin schon auf der Seite von Konzerthäusern, sind schon durchaus Stützen von Demokratie. Also vor allen Dingen auch Stadttheater, wenn man sie vernünftig führt. Also ich erinnere immer wieder daran, meine Sozialisation in Bremen mit dem Theater am Goetheplatz ist für mich ein Ort gewesen, an dem ich mich auseinandergesetzt habe mit gesellschaftlich relevanten Themen auf einem ästhetischen Diskurs und in dem die Stadtgesellschaft etwas debattiert hat über Ästhetik, über Freiheit, über Zusammenleben, in dem Visionen ausgetauscht werden konnten. Also ich bleibe dabei, da bin ich old-fashioned und Boomer. Für mich ist tatsächlich gut gemachtes Theater, gut gemachtes Konzert immer auch ein Teil demokratischen Umgangs. Und wenn das nicht mehr geliefert wird, dann ist das eben auch gefährdet. Also ich glaube, das ist das schon. Also wir sehen das ja in Russland, wenn dann eben das Dornröschen perfekt musiziert wird, aber die Künstlerinnen und Künstler im Knast sind, dann ist das halt was anderes. Und ich finde, bei uns gibt es schon freiheitlichen Diskurs, den wir uns auch leisten.
Unbedingt.
Und ich bin in dem Team, ich bin schon sehr im Team. Kunst und Kultur ist Teil demokratischen Diskurses. Aber um jetzt
so. Ich finde.
Okay. Ja? Nee, bitte. Nee, sag bitte. Ich will dich nicht kurz.
Bevor du dein großes Aber hast, ich sehe es genau wie du. Ich finde auch, das hat viel mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun. Und noch ganz zum Schluss, dann kommen wir zum nächsten Thema. Max Czollek hat gesagt, dass Theater die Krankheit beschreiben können, aber nicht die Medizin sind. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön, dass man sagt, man kann dort hingehen, dort können anders Probleme und Themen abgebildet werden, aber es ist nicht das Allheilmittel, wo man alles mit so einem, ich sag mal, im Gießkannenprinzip dann so sagt, ach ja, und Hauptsache Kunst und dann gehen wir schön in die Operette und dann haben wir die ganzen Probleme der Welt nicht mehr.
Und es darf auch nicht die Narkosestation der Nation sein, ne? Wo wir alle hingehen, wenn es uns alles zu schwer wird und dann sagen wir, ah, glücklich ist, wer vergisst, was nun mal nicht zu ändern ist. Mein Bogen wäre jetzt Ensemble Resonanz und da ist doch, glaube ich, immer noch Intendant mein guter alter Freund, Herr Rempe, dessen Amtsantritt am Konzerthaus in Berlin ich so ein bisschen gespoilert habe durch unsere Veröffentlichung damals. Und das wiederum treibt mich zur Kulturpolitik nach Berlin und da müssen wir drüber reden, Doro. Wir haben alle gedacht, es würden 10% eingespart in einem Kulturhaushalt, der nur knapp 2% des Gesamthaushalts von Berlin ist. Aber jetzt ist der Fall eingetreten, dass sogar mehr, also während andere Ressorts um 10% sparen müssen, hat der Kulturhaushalt sich geeinigt, sogar 12% einzusparen, mit zum Teil verheerenden Folgen. Wir haben das im letzten
bisschen
Podcast.
Bisschen drunter, ne? 11,3 oder 11,5.
So. Im letzten Podcast, im letzten Themenpodcast ja vorweggenommen und versucht auch diese Diskussion noch einmal vor der großen Entscheidung zu debattieren, unter anderem mit Dietmar Schwarz, der Intendant der Deutschen Oper, des größten Opernhauses in Berlin, der da schon gesagt hat, bei uns würden diese Sparmaßnahmen umgesetzt werden, müsste er auf massive Premieren und nicht auf eine verzichten und Premieren seien schon auch so ein bisschen das Feuer für ein Haus, wo man Neues erleben möchte. Das ist jetzt eingetreten und vielleicht kann ich ganz kurz berichten, ich habe gestern auch für Backstage Classical mit Susanne Moser telefoniert, das ist eine der Co-Intendantinnen der Komischen Oper, wo im nächsten Jahr 10 Millionen Bauetat eingespart werden sollen. Das heißt, die Baustelle, die Komische Oper wird gerade saniert. Das Ensemble ist ausgewichen in das Schiller-Theater und das Haus an der Bärenstraße, also in der Nähe vom Brandenburger Tor, ist schon komplett entkernt. Da sind keine Heizung, keine Kabel, kein nichts mehr drin und soll umgebaut werden. Und dieser Umbau soll nächstes Jahr 10 Millionen kosten. Diese 10 Millionen wurden gestrichen für die nächsten 3 Jahre. Das heißt, man spart 30 Millionen. Die Baustelle wird lahmgelegt und Frau Moser hat ausgerechnet, das gesamte Ding kostet am Ende mit diesem Baustopp wahrscheinlich 240 Millionen, weil das einfach viel, weil die Kosten natürlich steigen werden. Gleichzeitig müssen 9% im laufenden Etat von der Komischen Oper gespart werden und die Tarifsteigerungen werden nicht mehr in dem Sinne angepasst, wie sie das bis jetzt wurden. Das heißt, ich habe gestern mit einer Frau telefoniert, die einfach gesagt hat, also mit diesen Zahlen ist es schlichtweg unmöglich, weiter ein Haus zu betreiben mit den Angestellten, die wir haben. Es ist also ich habe noch nie in so disparate Gesichter geschaut wie in den letzten Tagen. Die wissen alle nicht mehr ein und nicht mehr aus.
Ja. Ja, also das ist auch, ich muss dir wirklich sagen, ein Thema, was mich total umtreibt, besonders diese Woche. Und als ich das, mitbekommen habe, oder wir haben das ja alle mitbekommen über diese Liste, die dann plötzlich veröffentlicht wurde, dieses im Grunde wie so ein normales Excel-Sheet, wie so eine Vorlage für so eine Beschlussfassung in einem Senat. Ich glaube, es war auch tatsächlich nichts anderes.
Das war das Ergebnis sogar. Ja, genau.
Ja, genau, also so eine Beschlussvorlage. Aber das, und da siehst du, also das ist auch nochmal eine Frage der Kommunikation, dass erstens sowas veröffentlicht wird. Und ich habe auch von diversen Menschen, die direkt in Berliner Kulturinstitutionen involviert sind oder sein werden, gesprochen. Die haben auch gesagt, die haben es aus der Presse erfahren.
Ja, ja, das hat also mir Frau Moser auch
überhaupt
gesagt.
Ja, es wurde niemand angerufen oder im Vorfeld irgendwo
schlimmer noch, informiert. Frau Moser wurde Tage vorher gesagt, nein, bleiben Sie ganz ruhig, das wird alles
genau,
gut werden.
Genau.
Ja? Von Kai genau. Wegner, dem regierenden Bürgermeister in Berlin. Also krass. Und
nicht nur von ihm, auch von
Joe Schallow. Und so. Ja, genau. Ja.
Genau das Gleiche. Und diese Konsolidierungsliste, die da die Runde gemacht hat, vielleicht kann ich es nochmal einordnen. Im Haushalt 2025 will Berlin insgesamt, also der Berliner Senat, insgesamt 3 Milliarden Euro einsparen. So. Ja. Und sagt deswegen, alle müssen irgendwo 10% ihrer Budgets kürzen. Und da möchte ich bitte einmal nochmal eine ganz kurze Bemerkung dazu machen. Wir reden immer von einsparen oder sparen. Das ist nicht sparen, das ist streichen. Mhm. Sparen ist, was wegnehmen, woanders hinlegen, vielleicht gut verzinsen und dann hat man das aber irgendwo wieder. Mhm. Aber das sind wirklich Streichungen. Das sind Streichungen, die auch, ich meine, wir sprechen jetzt von 2025, aber also...
Genau, das ist übermorgen.
Das kommt noch dazu, aber wer glaubt, dass das 2026 wieder zur Verfügung gestellt wird oder 2027, der glaubt wahrscheinlich auch noch an Weihnachtsmann.
Im Gegenteil, und, also das ist ja auch schon gesagt, dass das 25 gilt und wahrscheinlich für den Doppelhaushalt, das wird ein Doppelhaushalt sein, 26, 27 ebenfalls gültig sein wird. Ne? Also die 10 Millionen nächstes Jahr, die Baustopp 10 Millionen, die werden auch 26, 27 weiter gespart werden.
Ne? So, und um das nur zu sagen, die Komische Oper, von der du ja gerade gesprochen hast, die trifft es eben besonders hart. Nicht zum einen, weil es ein super erfolgreiches Haus in Berlin ist, sondern die Gelder für den Umbau, wie du gesagt hast, ich weiß nicht genau, wie viel es sind, aber die werden komplett gestrichen. Und dann verliert ja die Komische Oper nochmal 10% über die Kürzungen bei der Finanzierung der Stiftung Oper.
9% wird das bei der Komischen Oper sein, aber ja. Mhm.
Ja gut, ja. Dann sind es 9%. Ja. Und das ist so, und das alles innerhalb von 6 Wochen, genau wie du sagst. Also das ist
vielleicht können wir die Wahnsinn. Zahlen nochmal einordnen. Ich habe die hier nämlich vorliegen. Stiftung Oper Berlin, das sind sozusagen diese 3 Opernhäuser, Staatsoper, Deutsche Oper, Komische Oper, haben 196 Millionen momentan und 15 Millionen müssen gestrichen werden. Rundfunkorchester und Chöre GmbH hat 9 Millionen, bislang werden 750.000 gestrichen. Konzerthaus Berlin hat 23 Millionen, da werden 1,8 Millionen gestrichen und die Stiftung Berliner Philharmoniker hat momentan 22 Millionen und es werden 2 Millionen gestrichen. Und man muss sich das so vorstellen, dass das hört sich jetzt immer gar nicht so viel an, 2 Millionen auf 20 Millionen, aber das sind 10% und man muss dabei wissen, dass einfach 80% schon an Personalkosten gebunden sind in der Regel an diesen Häusern, die ja eh schon runtergespart wurden in den letzten Jahren. Das heißt, die sind schon am Limit und diese 10%, die sie noch haben, um überhaupt Produktionen zu machen, Opernhäuser, da ist das natürlich besonders hart, wenn da jetzt 10% gestrichen wird, dann gibt es gar nichts mehr. Und in der Deutschen Oper ist es so, die machen momentan, glaube ich, 7 Premieren und die haben gesagt, sie können jetzt wahrscheinlich nur noch 2 oder 3 machen. Ja? Und dann muss man sich fragen, lohnt sich da so ein Opernhaus überhaupt noch?
Ja? Also. Naja, nicht nur das. Ich meine, wir reden ja auch, wenn du jetzt 10 Millionen einsparen willst, wie du gesagt hast, ne? Bauetat von der Komischen Oper, dann hast du ja durch alle möglichen Mehrkosten, durch Bauverzug, also du hast durch
240 Millionen hat Frau Moser gerechnet. 240 Millionen sind die Kosten am Ende, die mehr entstehen durch diesen Baustopp.
wenn der Bau zwei Jahre stillgelegt wird. Ja, so. Genau. Und dann muss man ja auch wissen, dass Berlin nächstes Jahr, wir reden jetzt von 3 Milliarden, die Berlin sparen möchte, und 2026 muss Berlin nochmal 2 Milliarden einsparen. Ja, gleichzeitig, genau. Also es ist, mir schwirrt der Kopf vor so vielen Milliarden und Millionen und Nullen. Ja. Das ist fast außerhalb jeder Vorstellung.
Und seien wir ehrlich, jetzt gucken alle auf Berlin. Also was, glaube ich, wirklich auch schon im letzten Podcast klar geworden ist, also hört ihn gern nochmal an, auch wenn der Kampf gefochten ist, da hört ihr die Argumente alle nochmal oder hört euch auch dieses Gespräch mit Frau Moser an. Es ist wirklich, was jetzt alle sehen ist, es ist ernst geworden. Ja? Alle sagen, sie sind erschrocken, dass dieser Kultursenator Joe Schallow wirklich da relativ empathielos Vorgaben umgesetzt hat. Joe Schallow, der ja auch im Gespräch ist oder sich selber gerne ins Gespräch bringt als Nachfolger von Claudia Roth, als CDU-Politiker, wenn dann Friedrich Merz die Wahl gewinnt, als Nachfolger, als Bundeskulturbeauftragter. Was ich sagen will, ist Berlin, diese Sparmaßnahmen, diese radikalen und emotionslosen Sparmaßnahmen in der Kultur in Berlin sind natürlich, haben auch einen Vorbildcharakter, ja, also überall, wo gespart werden muss. Und das habe ich Frau Moser auch gefragt. Ich habe gesagt, Frau Moser, jetzt haben Sie aber ja, ich meine, es gab laute Proteste. Es war wie in der Corona-Zeit. Nur die Kulturschaffenden haben für die Kultur demonstriert. Es war jetzt kein breiter Protest der Berliner Öffentlichkeit. Auch nach den Sparmaßnahmen ist es nicht so gewesen, dass Berlin auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, ey, wir kriegen keinen Tourismus mehr, die Kultur ist uns wichtig, dass die ganzen Leute da gesagt haben, das geht nicht. Sondern es ist, außer in diesem massiven Aufschrei innerhalb der Kulturszene, ja, ist das jetzt beschlossen, Punkt, fertig, aus. Und das ist natürlich etwas, woraus Politikerinnen und Politiker in ganz Deutschland lernen werden. Es ist möglich, an der Kultur zu sparen. Und ich habe Frau Moser gefragt, wie gehen Sie denn da jetzt mit um? Also was sind denn die Strategien? Und man hat einfach konsternierte Gesichter gesehen und keine Antwort, ja. Es gibt momentan keine Antwort. Und ich glaube, das ist, worum wir uns jetzt kümmern müssen und vielleicht auch Doro im nächsten Jahr unseres Podcasts nochmal da ansetzen müssen. Es muss ja Visionen geben, wie man Kultur anders kanalisieren kann. Denn dass kein Geld da ist, muss man ja auch mal zur Kenntnis nehmen. Es ist ja jetzt nicht, gut, na, du musst also erstmal dem VW-Arbeiter verkaufen, wo 3 Werke geschlossen werden sollen, dass die Kultur nicht sparen soll. Ja, das wird ja alles im nächsten Jahr, Entschuldigung, Leute, aber es wird ja nicht besser werden, ja. Sondern Einsparungen bei VW bedeuten natürlich auch weniger Ausgaben für die Kultur und so weiter und so fort. Also es ist richtig ernst. Und letzter Satz, auch das im letzten Podcast. Alle haben gesagt, vor Jahrzehnten, Anfang der 2000er Jahre, gab es schon mal Sparmaßnahmen in Berlin. Damals war die Deutsche Oper betroffen und da hat man eine Vision gehabt mit eben dieser Stiftung Oper Berlin, mit dieser Opernstiftung, in dem 3 Opernhäuser zusammengefasst wurden, in dem die Ballette fusioniert wurden, in dem die Werkstätten fusioniert wurden, in dem die Spielpläne abgesprochen wurden. Das stieß auf große Kritik erst, aber inzwischen sagen alle, es ist ein Erfolgsmodell gewesen. Es wurde gespart, die Qualität ist besser geworden. Man hat sozusagen visionär ein Konzept gehabt. Und das ist, glaube ich, was momentan in Berlin und überhaupt der gesamten Kultur fehlt.
Also da gebe ich dir total recht. Ich fand auch, also ich kann auch unseren letzten Themen-Podcast sehr empfehlen. Ich habe den gerne gehört. Letzte Woche Sonntag, glaube ich, irgendwie so nebenbei beim was auch immer machen. Da ist mir auch aufgefallen, dass gerade in dem Gespräch mit Dietmar Schwarz, dass es auch wichtig ist, nicht nur, dass die Häuser eine Idee haben oder selber proaktiv sagen, so wollen wir es machen oder so könnten wir es machen, und gleichzeitig aber auch von den Trägern und von der Kulturpolitik, also diese Art der Kommunikation, wie das hier gelaufen ist, das geht einfach nicht. Das ist nicht wertschätzend, dass man erst sagt, ach nö, beruhigt euch, wird alles, macht euch mal, entspannt euch, das geht alles locker durch, und dann erfährst du sowas aus der Presse und in 6 Wochen sozusagen wird der Geldhahn zugedreht. Ich weiß auch, dass einige der Institutionen Rücklagen haben, weil sie gut gewirtschaftet haben und einen Teil davon durch Rücklagen auffangen können. Aber Rücklagen sind halt natürlich auch für solche Situationen da, klar. Aber wir müssen ja auch, es muss ja eine Perspektive geben, wie man auch wieder Rücklagen aufbauen kann.
Ich wollte gerade sagen, da wird ja nur die Rücklage verbrannt. Ja, also in der komischen Opernstiftung mit 20 Millionen, ja, dann werden die jetzt weniger gespart, aber dann sind die halt auch weg. Ja, das ist ja nichts Nachhaltiges. So,
genau, und da möchte ich noch 2 Aspekte dazu reingeben. Wir reden jetzt hier über die Stiftung Oper in Berlin, über die großen Tanker, sag ich mal, und die Leuchttürme der Berliner Kultur und so weiter. Was ist mit der ganzen freien Szene? Die waren in der Corona-Zeit sowieso schon ganz schön gebeutelt. Für die bedeutet das unter Umständen, und da hast du ja auch letzte Woche mit Andreas Altenhoff von der Neuköllner Oper gesprochen, aber ich meine nicht nur freie Opern Companies, sondern andere...
Überhaupt die freie Szene.
Ja. Institutionen, genau, insgesamt. Für die geht da, glaube ich, also wird es, glaube ich, auch zappenduster. Und das ist nochmal, also das sind auch andere Probleme. Die wissen gar nicht, wo sie überhaupt ihre Leute bezahlen sollen. Und auf der anderen Seite hat so jemand wie eine komische Oper oder eine deutsche Oper, Staatsoper, wie auch immer, auch einen riesen Personalapparat, der ja auch, du hast ja Verantwortung für deine Mitarbeiter. Da musst du ja auch unternehmerisch denken, ja. Also das ist der eine Punkt, dass ich mich auch nochmal frage, wie sieht das da in der freien Szene aus? Und ist das nicht ein totaler Kahlschlag,
wo jetzt schon prekär bezahlt wird, ne? Wo jetzt schon prekär bezahlt wird und selbst dieses prekäre Bezahlen von Künstlern und Künstlern kann nicht mehr eingehalten werden, ja. Das ist
so. Und der zweite Punkt, den ich machen wollte, den habe ich jetzt direkt vergessen, weil wir uns, warte mal kurz, aber vielleicht fällt mir nochmal ein, egal.
Vielleicht
kann aber, also Freizehn ist auch so ein Punkt, der mir einfach auch wichtig ist, da auch nochmal hinzugucken und es, ja.
Meine Frage ist, wie kommuniziert denn die Kulturbranche? Ja, also weil jetzt sitzen alle da und sind geschockt, dass das Schlimmste passiert ist, was passieren konnte in Berlin. Man hat doch vorher demonstriert, heißt aber auch, dass man ja nicht gehört wurde mit dem, wie man demonstriert hat. Das Hauptargument der Kulturdemonstranten war, wir sind die Umwegrentabilität der Kultur. Das heißt, wir sind der Markenkern des sexy Berlins. Wegen uns kommen die Leute nach Berlin. Und Dietmar Schwarz hat es im Podcast gesagt, allein durch die Schließung des Museums kommen jetzt schon weniger Touristen. Also das war sozusagen, die haben auf einer wirtschaftlichen Ebene diskutiert und haben gesagt, wenn ihr die Kultur beschneidet, wird Berlin nicht mehr attraktiv für Touristinnen und Touristen sein. Und das wird zu noch viel größeren Einbußen in der wirtschaftlichen Situation in Berlin führen. Sie haben natürlich einen totalen Punkt und total recht, aber man muss jetzt auch zur Kenntnis nehmen, genau wie in Corona-Zeiten stehen die Kulturschaffenden wieder da, machen auf sich aufmerksam, beklagen, dass sie nicht ernst genommen werden, aber sie dringen nicht durch mit ihren Argumenten. Und ich glaube, das müssen wir uns als Kulturszene auch überlegen, wie dringen wir durch? Mit welchen Argumenten können wir denn die Leute da draußen überzeugen? Das scheint uns momentan noch nicht gelungen zu sein.
Mhm. Gebe ich dir recht. Mir ist jetzt auch wieder, ich habe meinen Faden wiedergefunden sozusagen.
Sehr schön, ja.
Und zwar, dass in jeder, ich meine, dass es auch eine wirtschaftliche Krise gibt, das wissen wir auch. Du hast ja gerade schon Volkswagen oder die Automobilindustrie erwähnt. Es ist ja nicht nur Volkswagen, es ist insgesamt, sind die Prognosen natürlich eher ein bisschen düster für die Wirtschaft fürs nächste Jahr und dass es da eine Allianz gibt zwischen, wie kommen wir hier raus, ne? Dass man einen Plan macht, auch zwischen Wirtschaft und Politik und Kultur. Und du weißt ja, dass ich für die Lismon-Stiftung und ehemals für die Bertelsmann-Stiftung im Kulturkreis der deutschen Wirtschaft aktiv bin. Es gibt viele, viele Unternehmen und unternehmensnahe Stiftungen, die sehr wohl Kultur fördern, die aber auch natürlich auch an der Stelle ist, wenn es denen schlecht geht, wird als erstes geguckt, wo können wir sparen.
Klar.
Und gleichzeitig werden Berliner Kulturinstitutionen und nicht nur Berliner Kulturinstitutionen, ich glaube, das setzt sich fort in die Republik hinein, also in die Fläche hinein sozusagen, werden nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten suchen müssen. Und da eine Allianz zu bilden, ich würde mir wünschen, dass der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, der ja am BDI angehängt ist, eine wirklich starke Rolle da auch spielt und eine starke Position einnimmt. Jetzt wissen wir, dass der zukünftige Präsident des BDI, also Peter Leibinger wird, das ist der ist von Trumpf, von diesem großen, von dieser großen Maschinenbaufirma, und der ist ein großer, großer Kulturförderer. Mhm. Also das ist eine Chance, die darf man nicht liegen lassen. Ich weiß nicht, inwieweit wir können ja hier nur ein bisschen drüber reden und vielleicht einen kleinen, ich hoffe, dass wir irgendein Ohr oder vielleicht auch mehrere Ohren erreichen, die da den Faden weiter aufnehmen können. Aber das ist unglaublich wichtig. Und dass es eben nicht nur die Künstler sind, die sagen, wir möchten nicht, dass gestrichen wird, sondern wo ist denn das Publikum, was auf die Straße geht?
Ja, wo auch die Unternehmen da sind, die natürlich profitieren. Also ein Standortvorteil ist Kultur natürlich schon. Wenn ich mir überlege, gehe ich jetzt nach Bremerhaven oder gehe ich nach irgendwo? Naja, aber das ist natürlich man kann jetzt auch nicht sagen, die Wirtschaft soll alles retten. Ja, also ich glaube schon, dass Kultur auch ein Staats Teil sein muss, ja, dass wir da mit den Steuern uns auch Kultur leisten müssen, dass wir den Staat dann nicht komplett entlassen können. Das glaube ich schon auch. Ich wollte nochmal, aber das, glaube ich, entspricht dir. Ich habe zwei Beispiele aus der Nicht-Kultur, die mir in den letzten Wochen aufgefallen sind, wo ich gesagt habe, das ist bemerkenswert. Also da gab es die Tarifverhandlungen der IG Metall zum Beispiel, und da waren beide Tarifpartner, also sowohl die Gewerkschaft als auch die Unternehmer, haben zusammen eine Pressekonferenz gegeben und haben gesagt, liebe Leute, wir haben uns hier wirklich ernsthaft die Köpfe eingehauen. Wir haben hier jetzt einen Tarifkompromiss gefunden und wir möchten beide, sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber, gemeinsam klar machen, guck mal, liebe Politik, es funktioniert, dass wir uns annähern können, dass wir in Gesprächen ein Miteinander schaffen und dass wir jetzt hier vor Ihnen sitzen als Freunde, die einen Tarifvertrag gemeinsam geschaffen haben. Und wir möchten das bitte als Zeichen an die Politik verstehen, dass Dialog möglich ist. Das fand ich ein ganz großes Statement von beiden Parteien. Ja. Und in eine ähnliche Richtung geht das ja bei VW, wo ich eigentlich jedem klar ist, da wurde in der Vergangenheit was verpennt, da gibt es strukturelle Probleme, wo auch dann tatsächlich der Betriebsrat kommt und Kürzungsvorschläge macht. Also wir sehen ja, dass es Kompromissbereitschaft gibt und dass es tatsächlich immer dann erfolgreich ist, wenn alle Seiten gemeinsam Visionen und gemeinsame Pfade finden. Und ich glaube, das ist auch die positive Nachricht. Das gibt es schon. Und das sollte doch gerade diese Kreativität in der Kulturbranche vorhanden sein, dass man sagt, gerade wir in der Kultur finden kreative Lösungen. Ja, ich sage nur noch, Opernstiftung war eine kreative Lösung. Wie gehen wir damit um? Und da gehört das zu, was du gesagt hast. Wir integrieren natürlich die Wirtschaft, wir integrieren aber auch die Bevölkerung. Wir müssen Wege finden, wie wir die knappen Kassen, die ja nun einfach mal da sind, irgendwie umschiffen können und wie wir diese Zeit überstehen. Und wenn das die Kultur da nicht kreativ genug ist, ja, wer soll es denn sonst sein? Ja.
Absolut, gebe ich dir total recht. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist mit diesen Star-Künstlern, die Berlin sich leistet. Sagen wir mal mit einem Christian Thielemann, mit einer Joanna Malwitz, werden die in Berlin zu halten sein, wenn es irgendwo anders mehr Geld lockt? Oder was ist denn deren Position? Also das ist dann auch noch so ein Spagat, den man, glaube ich, als Leitung einer Kulturinstitution auch noch hinkriegen muss, dass man trotzdem die Leute auch, oder ich sag mal, diese sogenannten Stars, ja, da könnte man jetzt auch noch mal extra drüber diskutieren, aber die gibt's nun mal, die sind da, die bringen Publikum, die sind
ja, natürlich.
Besondere Erlebnisse auch, musikalisch und künstlerisch, das hat schon durchaus eine Berechtigung. Nur wie einfach oder wie schwierig ist das, weiterhin in der Form mit diesen Menschen und mit diesen Künstlern und Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten? Das wird sich auch zeigen.
Ja, auch da gibt es ja Visionen. Wir hatten mal einen Podcast mit Intendantinnen und Intendanten, da hat Serge Dorny schon bei uns entwickelt, die Idee, ein Opernhaus muss wieder viel lokaler denken und auch große Weltstars an sich binden. Also Thomas Müller spielt ja auch nur beim FC Bayern, nicht noch in anderen Vereinen, ja. Also, dass man sozusagen ein Wohnzimmer für Stars schafft. Wir kommen immer wieder zum Fußball, merkst du? Ja, aber nein, es sind ja dann tatsächlich, im Fußball rechnet sich das Ganze ja auch. Das ist ja der große Unterschied, das habe ich in meinem Buch damals geschrieben, ja. Also, Leute kaufen Trikots mit Ronaldo drauf und mit Messi drauf, und zwar so viele Trikots, aber dass die da schon eine Million kriegen. Aber das wäre doch eine kreative Lösung. Ja, aber wer kauft denn, den Anzug, wo hinten drauf steht Thielemann? Ja, das kauft sich kein Mensch, ja. Und das ist halt der große Unterschied, ja. Das ist,
wenn wir jetzt schon das T-Shirt das Kotz-T-Shirt aus Stuttgart haben.
Das lösen wir übernächste Woche auf. Ja? Also wir sind in der Oper gewesen, gekotzt. Liebe Grüße schon mal nach Stuttgart. Ich glaube, Doro, du erwartest ein Paket und ich werde direkt nach Stuttgart fahren. Ja, im
Büro liegt irgendwas.
Und das lösen wir dann beim nächsten Update auf jeden Fall.
Ja, ich muss gucken, wenn ich am Montag wieder im Büro bin. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, wäre das nicht eine kreative Lösung, sowas wie ein Kulturfußballclub, also ein Kulturclub KC Berlin? Da hat man dann super tolle Stars, so eine Mannschaft mit einer Reservebank, und die werden bezahlt von Berlin und können dann immer in allen möglichen Opernhäusern auftreten.
Ja, grundsätzlich sind wir das ja. Wir sind ja alle, das muss uns auch mal klar werden, wir sind von Geburt an, sind wir alle Teil dieses Kulturclubs, weil wir alle mit unseren Steuern diese Kultur bezahlen. Und vielleicht wäre das auch nochmal klar zu machen. Wir alle zahlen diese Kultur, nicht nur die Leute, die mit 130 Euro in die Oper gehen, sondern wir alle sind diese Kultur. Wir sind alle Teil dieses Vereins. Uns steht das zu. Uns gehört das. Ja? Also uns gehören die Orchester, uns gehören die Theater. Wir sind Teil dieses Vereins. Und das ist in Deutschland einmalig. Das ist total geil. Ja? Und dieses Bewusstsein auch zu schaffen. Deshalb auch Partizipation zulassen. Alle, die Geld verdienen in Deutschland, bezahlen die Kultur. Das gehört uns. Ich sag's
auch immer.
Das ist nichts Fremdes. Das ist dein Haus. Ja.
Es ist die schönste Art, deine Steuergelder wiederzusehen, ins Theater zu gehen. Genau. Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Und da könnte man, ich hatte heute für heute eigentlich noch auf dem Zettel, aber ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen zu viel. Ja. Ich wollte noch über das Thema überhaupt Neubauten oder Sanierungen von Opernhäusern sprechen. Das kommt ja an jeder Ecke, das ploppt ja hoch wie Pilze im Herbst.
Ja.
Also ob das eben Stuttgart ist, bin ich auch gespannt. Also das ist ja auch
schon wieder verschoben, schon wieder teurer. Ja.
Richtig, und eine ganze Menge.
Und grundsätzlich in Frage gestellt übrigens auch, ja, genau. 1,5 Milliarden reden wir. Und das erklären wir den Leuten. Das ist ja auch selbstverständlich. Mich hat gerade die Redaktion des Freitag angerufen. Schreibst du was über Kultur? Weil in der Kulturredaktion selbst schon diskutiert wird. Ja, Mensch, ey, wenn alle sparen müssen, können wir in der Kultur ja nicht sagen, wir wollen nicht sparen, ja? Also, wir müssen ja auch dieses.
Richtig.
Ja,
also, ist schon richtig.
Ja, stell dich mal hin und sag, diese Oper in Stuttgart kostet 1,5 Milliarden, liebe Leute in Stuttgart. Ja, das sagen die
alle. Also, wollen wir das Thema jetzt aufmachen oder nicht?
Nein, wir wollen es nicht aufmachen. Wir sparen es uns am liebsten fürs nächste Jahr nochmal als Themenpodcast sogar. Ja.
Genau, ich kann nur sagen, ich bin grundsätzlich steile These: Sanierungen no, abreißen und neu bauen. Und zwar, weil ich glaube, dass es auch eine Auswirkung auf, also ich glaube, dass Theater Nutzgebäude sind und dass auch, wenn man in einem alten Theater Theater macht, ist es, glaube ich, schwieriger neu zu denken als in einem neuen Theater. Das ist jetzt mal so der innere, die geistige Ebene. Und ich denke auch, dass diese Sanierungen in diesen alten Häusern so unberechenbar sind und so schwierig. Das sind Häuser, die hunderte von Jahren alt sind und irgendwie immer irgendwo ein bisschen dran rumgefrickelt wurde und dann hier und dann hast du Regulierungen. Ich wäre schwer dafür, grundsätzlich gar nicht so sehr über Sanierungen nachzudenken, sondern über Neubauten.
Gut, lassen wir das Thema mal so da stehen. Ich habe da noch gar keine Meinung. Ich bilde mir die dann nach dem nächsten Themenpodcast. Aber ich weiß, dann kratze ich auch nur ein Thema an. Ich weiß, was überhaupt nicht mehr geht, ist Arbeitsbedingungen, die überhaupt nicht mehr gehen, zu schaffen in der Kultur. Ich habe vor kurzem mit Beteiligten von Bayreuth Barock gesprochen, die erzählt haben, wie dort der Umgangston ist und wie dort produziert wird, unter anderem vom Regisseur und Sänger Max Emanuel Cencic, dem ich auch zu Wort kommen lassen habe, da über Backstage Classical. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns überhaupt nicht mehr leisten können. Wir können uns, in ganz Wien ist gerade plakatiert vom Konzerthaus Wien, John Elliott Gardiner kommt ins Konzerthaus, wo ich denke, Leute, vom Konzerthaus, das ist der mit der Watschen, das ist der Sänger in die Fresse gehauen hat, wo das Orchester gesagt hat, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Ich glaube, wir müssen in der Kultur wieder ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir auch als Kulturmenschen kultiviert miteinander umgehen. Und alles diese Geschichten, die dann nach oben ploppen, diese ganzen Probleme mit Produktionsbedingungen, mit tyrannischen Regisseuren und mit Dirigentinnen und Dirigenten, die sich nicht benehmen können, mit Intendanten, die Geld ausgeben ohne Legitimation. All das schadet gerade dem Ruf der Kultur so erheblich, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn da draußen keine Lobby mehr da ist. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen gespart wird, müssen wir es schaffen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass solche Missstände einfach nicht mehr passieren dürfen. Punkt.
Ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Es gibt viel, viel zu besprechen und viel zu tun. Es ist jetzt gerade so ein bisschen, ne, wir haben ein bisschen sehr kämpferisches Update, liefern wir heute ab. Aber es sind auch wirklich bewegte Zeiten und ich bin über jeden und jede dankbar, die trotzdem sich noch abends hinstellt und sagt, ich mache Musik und ich mache das, weil das die Menschen berührt und zwar im Herzen berührt. Weil ich glaube auch, dass in diesen bewegten Zeiten das ist, was auch gebraucht wird.
Ja, das haben wir am Anfang
und nicht
gesagt.
Nicht nur, wie gesagt.
Ja. Und wir machen diesen Podcast, Doro, jetzt fast 3 Jahre und wir reden ja schon immer über diese Transformation, über diesen Wandel der Kulturszene und ich glaube, vielen ist lange nicht klar gewesen, wie existenziell es ist und jetzt kann man einfach nicht mehr drüber hinwegschauen, weil jetzt fallen die Äxte und jetzt ist man gezwungen in der Kulturbranche, das auch zur Kenntnis zu nehmen und zu reagieren, wenn es nicht schon zu spät
ist. Aber auch da, Aber auch da, um mit unserem ehemaligen Finanzminister Christian Lindner zu sprechen. Krisen sind nur dornige Chancen. Das ist so schlimm. Also es ist teilweise, es ist echt ein Hohn manchmal, wenn man sich das so vor Augen führt. Aber auch da, man kann sich zusammensetzen. Ich glaube immer daran, ich weiß nicht, woher ich diesen Glauben nehme, aber ich glaube, dass es Lösungen gibt. Ich glaube, dass man nur lang genug suchen muss. Ich glaube, dass es neue Ideen gibt.
Natürlich.
Ich glaube daran, dass Menschen zusammenarbeiten, dass Menschen gemeinsame nicht nur Konzepte, sondern auch Umsetzungen dieser Konzepte finden. Und das dauert vielleicht manchmal und braucht Zeit und ist ein steter Tropfen, der den Stein höhlen muss. Und ich wäre mehr als froh, wenn wir da unseren Beitrag, oder ja, ich spreche jetzt mal nur für mich, wenn ich da meinen Beitrag zu leisten kann.
Ich glaube auch, das ist das, wir müssen die Angst verlieren, dass sich etwas verändert. Ja, das ist ganz klar. Und dass sich etwas verändert, das sehen wir gerade, und dass die Strukturen nicht so bleiben werden, wie sie waren, das wissen wir auch. Das ist Logo, das sehen wir auch gerade. Aber es wird natürlich was Neues entstehen. Und das ist ja auch spannend, da dabei zu sein. Ich glaube, wir müssen die Angst verlieren, dass etwas im Umbruch ist, sondern wir müssen den Umbruch mitgestalten. Das ist viel spannender. Lass uns was
posten. Ja.
Nee, bitte.
Genau. Ja. Und gleich nicht nur ergänzen und gleichzeitig aber auch nicht irgendwie rosa Soße über alles drüber schütten wollen, sondern zu sagen, wir haben Angst, wir sind wütend, es ist ein Verlust, den wir hier gerade erleben, und trotzdem nicht darin stecken zu bleiben. Also das ist so etwas, was ich versuche, auch in einem im privaten Kontext immer wieder in diese Haltung zu kommen, so, ne, dass man sagt, das Leben ist halt, wirft einem manchmal ein paar Brocken vor die Füße und man kann umgehen damit,
Vielleicht was Schönes zum Schluss, noch ein kleiner Buchtipp, nachdem ihr Rat gelesen habt, und es fängt das neue Jahr dann irgendwann an, mit dem 1. Januar, dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker logischerweise. Johann Strauss steht immer wieder auf dem Programm, diesmal übrigens auch eine Komponistin aus der Strauss-Ära. Ich habe gerade gelesen, im Molden Verlag ist das erschienen, Johann Strauss und seine Reise in die USA. Das ist auch total interessant. Peter Hosek und Bernhard Ecker haben das Buch geschrieben. Der ist in die USA gefahren, nach Boston, und hat dort im Coliseum gespielt. Das ist ein Konzertsaal gewesen für, Achtung, 60.000 Menschen. Ja, das haben die da in Amerika aufgebaut, schon damals alles größer, besser, weiter. Da war gerade amerikanischer Wahlkampf, da haben die beiden großen Präsidentenkandidaten Wahlkampfreden gehalten, und dann ist halt Johann Strauss gekommen und hat da Wiener Walzer gespielt und hat ganz Amerika elektrisiert. Und das ist schon ein Phänomen, wie Kunst kommerzialisiert wird und wie das auch umarmt wurde von europäischen Musikerinnen und Musikern. Also ein ganz spannendes Buch, was mir überhaupt nicht so bewusst war, wo es dann auch Streit gegeben hat. Er dirigiert Deutsch. Das Orchester versteht seine Dirigiersprache nicht, weil er dirigiert Deutsch. Und so. Also es wurden dann große Diskussionen geführt, und in diesem Kolosseum, wenn du hinten gesessen hast, konntest du überhaupt nichts hören. Hast du Klavierkonzerte gehört? Hast du ab Reihe 10 gar kein Klavier mehr gehört? Das waren so Massenveranstaltungen. Das war so groß, dass in jedem Konzert 5.000 Leute sich da reinschleichen konnten, ohne Karten, weil es keiner mitgekriegt hat. Also gigantische Ausmaße von Kulturveranstaltungen, die da gefeiert wurden. Vielleicht sollten wir einfach in Berlin mal so ein Kolosseum für 60.000 Leute bauen und da wieder Kultur reinbauen. Das wäre vielleicht auch eine Lösung.
Ich hätte einen anderen, vielleicht kleinen Tipp, ist jetzt kein Buch direkt, eigentlich gar nicht, um sich auch mal wieder ein bisschen positiv zu stimmen. Google doch mal die 10 reichsten Deutschen und
schreibt die mal an.
Genau, ruf da mal an und denk nicht so, die haben so viel, sondern denk, da gibt's also was wir vielleicht auch für unsere Arbeit bekommen könnten, zumindest einen Teil davon. Und ja, vielleicht bringt euch das auf neue Ideen.
Die werden sich freuen. In diesem Sinne, schauen
mehr
wir mal.
Mehr als Nein sagen kann man nicht.
Alles ist im Umbruch, aber, und wir sind dabei. Ja. Doro, ich wünsche dir eine schöne Woche. Nächste Woche, wie gesagt, das Thema, da kümmern wir uns ein bisschen um Weihnachten und um die Musik zu Weihnachten. Also machen wir auch einen kleinen Escape. Und dann haben wir übernächste Woche noch ein Update, um euch schön in die Vorweihnachtszeit zu schicken und uns dann 2025 frisch und munter wiederzuhören. Doro, mach's gut.
So ist es. Ja, du auch. Mach's gut. Tschüss.